Einen wunderschönen guten Morgen. Alle Jahre, zweiter Sonntag im November, werde ich eingeladen von Matthias in Eringshausen zu predigen. Ich beginne mit einer Kontrollabfrage und einer Quizfrage. Wer von euch war am 27. Oktober in der Budweiser Arena? Eins, zwei, drei, vier, ja, es gab ein paar. Habt ihr einen Ohrwurm mitgenommen?
Mehr als einen.
Bitte?
Mehr als einen.
Der wesentliche Ohrwurm, ich habe mir das Musical inzwischen schon fünfmal anhören dürfen, weil meine Frauen und die Töchter da mitsingen. Und dann muss ich da ja immer hinfahren. Ist ja das Lied Dem Ziele zu. Das sollen ja alle singen. Ich habe da einen Clip gesehen, also viele haben nicht mitgesungen, aber waren ja genug, die laut gesungen haben. Dem Ziele zu, da wir ihn sehen, das ist so mein Einstieg. Da geht es darum, Jesus zu sehen. Das ist also mein Thema heute. Dazu noch eine Quizfrage, die mir eingefallen ist. Was sieht der Mensch Adam, nachdem Gott ihm das Leben eingehaucht und er die Augen aufmacht? Was sieht der Mensch Adam, nachdem Gott ihm das Leben einhaucht und er die Augen aufmacht? Das steht in 1. Mose 2. Gott bläst Adam den Oden des Lebens ein und er wird eine lebendige Seele. Und man muss sich das ein bisschen bildlich vorstellen, es steht nämlich nicht in 1. Mose 2, aber vielleicht habt ihr eine gute Vorstellung davon. Keine Antwort. Er sieht Gott. Der erste Mensch, Adam, sieht in das strahlende Angesicht Gottes. Muss man sich vorstellen, Gott bläst Adam den Odem des Lebens durch die Nase und dann macht Adam die Augen auf. Und so dicht ist nie jemand wieder an Gott herangekommen. Muss man sich vorstellen. Das Bild ist unheimlich für mich, so als ich das mir so mal überlegt habe. Eines Gottes, der sich unbändig darüber freut, als Adam die Augen aufmacht. Kann Adam Gott sehen, wie er ist? Ich stelle mir das bildlich vor. Wenn Gott den Menschen seinen Atem in die Nase bläst, dann ist er ganz dicht bei ihm und dann sieht Adam Gott. Es gibt ja überhaupt nichts Trennendes zwischen ihm und Gott. Adam kann Gott sehen, ihn hören, mit ihm reden, spazieren gehen, gemeinsam planen, wie der Garten Eden noch schöner werden kann. Das ist das, was Gott sich mal gedacht hat. Und das war alles unheimlich und sehr gut. Eine schöne alte Geschichte, oder? Kann man jetzt denken, eine schöne alte Geschichte. Davon ist nichts mehr über. Gar nichts. Adam und wir alle haben es locker geschafft, das alles zu zerstören. Muss man nur die Nachrichten lesen. Gottes Plan war es und ist es, dass das so nicht bleibt. Und uns, zu unserer Rettung hat Jesus uns den Zugang zu ihm, dem Vater, ja wieder ermöglicht. Die Lage ist seitdem nicht mehr hoffnungslos. Ich habe dazu einen passenden Text mal gefunden, den Johannes der Jünger Jesu in einem seiner Briefe schreibt, und zwar 1. Johannes 3, Vers 1 und 2. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder, es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Diesen Satzteil habe ich mir als Thema genommen. Da steht dann im letzten Satz, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also mache ich jetzt mal einen kleinen Exkurs zu dem Thema ihn sehen. Netterweise fängt man dann bei Adam und Eva an, das mache ich auch. Dann zum Schluss gibt es noch drei Sehgeschichten. Ich habe mit der Quizfrage und der Feststellung begonnen, dass Adam Gott sieht. Ich kann mir das auch gar nicht anders vorstellen, warum auch. Gott sagt zu seiner Schöpfung und zu seinem Geschöpf, dass er und alles sehr gut ist. Und Gott geht mit dem ersten Menschenpaar im Eden spazieren. Das steht in 1. Mose 2. Und das ist das Idyll an sich. Leider hält das nicht allzu lange an. Der Mensch lässt sich einreden von der Schlange, dass er mehr sein kann. Dass er mehr sein kann und will. Er will wie Gott sein. Ihm gleich sein. Merkt ihr die Parallele zu dem, was ich eben vorgelesen habe? Wir werden ihm gleich sein, schreibt Johannes. Und hier steht, Adam und Eva lassen sich einreden, dass sie Gott gleich sein können. Und das endet wie bekannt im Chaos und eine von Gott getrennte Menschheit kann Gott nicht mehr sehen. Ihn sehen, wie er ist, das geht überhaupt nicht. Da helfen auch alle guten Beziehungen nicht. Exemplarisch wird das von Mose berichtet. Mose, ein Freund Gottes, spricht Gott an, als er die Gebote bekommt auf dem Horeb. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. 2. Mose 33, Vers 18. Und Gott antwortete ihm und sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Ihn sehen, wie er ist, das geht ja gar nicht. Johannes bekräftigt das auch in seinem Evangelium, in Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, Jesus, der Gott ist und der in des Vaters Schoß ist. Der hat ihn uns verkündigt. Niemand hat Gott je wieder gesehen. Ihn sehen, wie er ist, das geht ja gar nicht. Jesus, bitte und Verheißung und Zusage. Ich habe ja gesagt, Gottes Plan ist es, dass das so nicht bleibt. So soll der Zustand auch nicht bleiben. Das ist ja grauslich, oder? Der dreieinige Gott hat da viel bessere Vorstellungen, wie das denn mal ausgehen soll. Am treffendsten sagt das Jesus selber, wie es ausgehen soll. In seinem letzten Gebet an kurz vor dem Tag, wo er gefangen genommen wird und hingerichtet wird. Das hohepriesterliche Gebet. Ein Vers daraus, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Diese Bitte Jesu aus dem hohen priesterlichen Gebet klingt wie eine Erinnerung Jesu an seinen Vater, dass es ja schon vor Erschaffung der Welt so geplant war, dass wir wieder Kontakt mit ihm bekommen. Das ist eine beschlossene Sache. Und zwar werden wir dann, das ist ja das, was ich anfänglich in den Versen auch vorgelesen habe, wieder bei ihm sein. Lasst euch das einfach mal so ein bisschen auf euch einwirken. Dass Jesus diese Bitte an seinen Vater richtet, dass wir mal wieder seine Herrlichkeit sehen werden. Es bleibt nicht bei dem, es geht ja gar nicht. Ihn sehen, wie er ist. Alle werden ihn sehen. Oder? Alle werden ihn sehen. Der Vollständigkeit halber hier noch ein zusätzlicher Gedanke und eine Anmerkung dazu. Als ich darüber nachgedacht habe, über diese Predigt, dass wir die Möglichkeit wieder bekommen, Christus zu sehen, fiel mir dann ein, der Gedanke, dass wir Christus sehen dürfen, wenn er wiederkommt in seiner Herrlichkeit, ist doch gar keine Einschränkung, oder? Sagt nicht Jesus selbst, alle werden ihn sehen, oder? Markus 14 zum Beispiel. Jesus aber sprach, ich bin's, das ist bei dem Verhör, bei den hohen Priestern, ich bin's und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Aber ihn sehen, wie er ist, und ihn kommen sehen, scheint wohl ein kleiner Unterschied zu sein, oder? Alle werden ihn kommen sehen. Aber sind dann auch alle angetan und begeistert durch dieses Kommen? Sind alle sehr begeistert, dass Jesus wiederkommt? In Offenbarung 1, Vers 7 steht bezeichnenderweise ein bisschen was anderes. Siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Stämme auf der Erde. Das klingt irgendwie nicht so berauschend. Ist es auch nicht. Oder? Sonst steht da nicht. Wehklagen klingt nicht berauschend. Wie soll man denn den freudestrahlend empfangen wollen, mit dem man zeitlebens nie etwas zu tun hatte? Oder auch zu tun haben wollte, den man abgelehnt hat, der einem fremd ist. Wenn ein Fremder kommt, fange ich nicht an, Halleluja zu rufen, oder? Dann bleibt er meistens nur noch heulen. Aber da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Kann man zwar auch machen, dann bleibt nur heulen. Ihn sehen, wie er ist, das Kriterium zum Sehen. Gibt es eine Bedingung, ein Kriterium, damit wir ihn sehen, ihn irgendwann mal richtig sehen können, sehen dürfen? Der Johannes ist da ziemlich kurz in dem, was er da so schreibt, und das Kriterium steht einfach vor dem, wo er sagt, wir werden ihn sehen, wie er ist, denn da steht, wir wissen, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Hoppla, das wollten doch Adam und Eva auch, oder? Ihr werdet gleich sein und unterscheiden, was gut und böse ist. Ihr werdet Gott gleich sein. Und jetzt kommt diese Verheißung, wir werden ihm gleich sein. Wir können doch Gott gar nicht gleich sein, oder doch? Oder meint Johannes, dass wir das dann doch sind? Das ist doch genau das Problem, Gott gleich zu sein. Funktioniert doch gar nicht. Oder doch? Ein Geschöpf kann nicht dem Schöpfer gleich sein. Das ist unmöglich. Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Weil es Johannes aber so schreibt, muss man jetzt mal sagen, er hat es so geschrieben. Also scheint doch irgendwas da dran zu sein. Zum Glück kann man nachforschen, ob die Bibel irgendwo genauer formuliert, wie sich das damit verhält. Und es gibt tatsächlich noch eine Aussage von Paulus aus dem Römerbrief, wo das ein bisschen deutlich gemacht wird. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus wiederkommt, werden wir, und das macht Gott, das macht Jesus, aus den Geschöpfen, die wir hier drei- oder vierdimensional auf der Erde rumlaufen, etwas anderes. Und dann werden wir ihm gleich sein. Und das ist das Besondere daran. Das Kriterium ist, Gott macht uns ihm ähnlich oder gleich. Eine größere und heftigere Verheißung habe ich eigentlich nie mehr wiedergefunden. Der von Gott geschaffene Mensch ist dreidimensional und ist aber auch trotzdem schon ein Abbild seines Schöpfers. Lasst uns Menschen machen, uns zum Bilde, sagt Gott, als er den Menschen schafft. Und die neue, für uns noch unsichtbare Welt ist ebenfalls etwas, was Gott schafft, aber total und vollständig anders als das, was wir uns vorstellen können. Und dann geht das. Ihn sehen, wie er ist. Ich habe zum Schluss drei Sehgeschichten. Ich habe darüber geredet. Christus sehen, wie er ist, geht nicht. Die Sehenden. Es gibt drei Sehgeschichten im Neuen Testament. Drei Leute, die den aufgefahrenen Christus, also nach der Himmelfahrt, gesehen haben. So wie er ist. Und die wollte ich euch ein bisschen vorstellen. Weil den auferstandenen Jesus, den haben viele nach Ostern gesehen. Und wenn man so einige Geschichten aus der neueren Zeit liest, ist das auch heute noch so. Den auferstandenen Christus kann man sehen. Er redet in Gebieten, in denen Verfolgung ist, in denen Erweckung ist, mit Menschen, und die sehen ihn, aber nicht den Christus in seiner Herrlichkeit, sondern so, wie er auferstanden ist. Und das geht. Aber drei hatten die Gelegenheit, ein bisschen mehr zu sehen. Fangen wir mal an. Und zwar dann der Reihenfolge von jung nach alt. Der Apostel Johannes auf der Insel Patmos ist einer von den dreien. Ich lese die Stelle mal, ein bisschen länger, aber... Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich. Der war angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der junge Johannes sieht Jesus in seiner Herrlichkeit. Er bekommt dieses Privileg, als sterblicher Mensch den aufgefahrenen Christus zu sehen. Wir kriegen auch eine vorstellbare Beschreibung, wobei wir das irgendwie wahrscheinlich doch nicht vorstellen können, oder? Das Auffallendste ist sein Gesicht, das wie die Sonne leuchtet. In die Sonne schauen können wir alle nicht. Ich weiß nicht, wer es von euch mal probiert hat, klappt nicht. Man erblindet. Das Ergebnis, dass Johannes Jesus, den aufgefahrenen Jesus, in seiner Herrlichkeit sieht. Er fällt zu seinen Füßen wie tot. Niemand kann Gott oder Christus sehen. Er fällt zu seinen Füßen wie tot. Und es ist die Barmherzigkeit Jesu, dass er ihm die Hand auf die Schulter legt, zu ihm spricht und sagt, fürchte dich nicht, und wieder aufrichtet. Weil Johannes ja noch die ganze Offenbarung schreiben muss. Er hat ja noch was zu tun. Und deswegen kann er Jesus sehen und danach alles das, was er sieht, auch aufschreiben. Das ist der erste. Der zweite. Der Apostel Paulus vor Damaskus. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Paulus sieht Christus als ein für ihn unbegreifliches Licht. Mehr steht da auch in der Apostelgeschichte erstmal gar nicht drin. Paulus hat selbst dann in einigen Briefen ein bisschen mehr dazu geschrieben, zum Beispiel in 1. Korinther, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, schreibt er an die Korinther. Und an einer anderen Stelle, bin ich nicht frei, bin ich nicht ein Apostel, habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Er hat wahrscheinlich mehr gesehen, als Lukas in der Apostelgeschichte schreibt. Was ist das Ergebnis? Paulus fällt vom Pferd und ist blind. Paulus fällt vom Pferd und ist blind. Und beschreiben lässt sich das jetzt auch nicht, was er da wirklich gesehen hat. Es ist die Barmherzigkeit Jesu, dass er ihm nach 3 Tagen das Augenlicht zurückgibt. Er hat ja noch einen ganz wichtigen Auftrag, die Mission weiterzutragen durch die ganze Türkei bis nach Europa. Der dritte. Stephanus vor seiner Steinigung. Er aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach, siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Apostelgeschichte 7. Hier in dieser Geschichte hat das Sehen des aufgefahrenen Christus in seiner Herrlichkeit beim Vater ganz andere Auswirkungen und Konsequenzen. Stephanus ist begeistert und hin und weg, was er da sieht. Und er kann das auch nicht für sich behalten. Er hat ja jetzt schon das Verhör hinter sich und hat viel erzählt. Und der Hohe Rat und alle sind fürchterlich aufgebracht. Und das, was er dann sagt, das führt postwendend zu seiner Steinigung. Bis zum Ende seiner Rede haben seine Zuhörer vor Zorn nur mit den Zähnen geknirscht. Und dann kommt das, was Stephanus da sagt. Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Gott sehen, Jesus sehen, unmöglich. Nie und nimmer. Das geht für Menschen nicht. Das geht nicht, die Ansicht derjenigen, die da das anhören müssen. Und dann wird geschrien vor Hass, und Steine geschmissen. Und dann ist das Ende vom Stephanus. Aber dieses Geschehen ist nicht das Besondere oder Faszinierende an diesen 2 Versen, die mir, wenn ich sie lese oder daran denke, eine Gänsehaut bescheren oder auch Tränen in die Augen treiben. Ich bin an der Stelle unheimlich emotional. Muss man auch heute ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht anfange zu stottern. Wir kennen diese Geschichte alle schon lange, oder? Ich musste 66 Jahre alt werden, um 2018 bei dem Besuch des Abenteuers Jugendtag in Heilbronn auf ein ganz bestimmtes Wort aufmerksam gemacht zu werden. Da geht es um die Verfolgung der Christen, die auch zum Teil Jesus, den Auferstandenen, gesehen haben. Aber der Jugendreferent, der da was dazu gesagt hat und auch diese Geschichte zitiert hat: Was ist das Besondere an diesen beiden Versen? Frage. Wenn es einer weiß, kann er sagen: Der Matthias darf nicht, dem hatte ich das schon mal vorher erzählt. Da schreibt der Lukas doch tatsächlich zweimal das Verb stehen anstatt sitzen. Wenn wir unser Glaubensbekenntnis rekapitulieren: Er sitzt zu Rechten Gottes. Im Neuen Testament wird immer davon geschrieben, dass Christus zu Rechten Gottes sitzt. Ich habe den Zettel dabei, ich habe alle Verse rausgesucht. 11-mal steht im Neuen Testament, dass Jesus zu Rechten des Vaters sitzt. Und Jesus sagt das auch von sich selber. Ich habe das ja eben auch zitiert aus dem Markus. Er sitzt zu Rechten Gottes. Und warum schreibt der Lukas hier zweimal stehen? Einmal schreibt er so und dann lässt er das auch wörtliche Rede, den Stephanus, sagen. Eigentlich ganz einfach, oder? Jesus empfängt seinen ersten Zeugen, den ersten Märtyrer, und er steht dazu auf. Wann steht ein Herrscher auf? Bei einem Empfang. Wann steht ein Herrscher auf? Der absolute Herrscher des Universums, der gesamten Welt, sieht sich oder will, weil jetzt Stephanus zu ihm kommt, aufstehen. Er will aufstehen und er tut das. Und Stephanus sieht das. Lässt sich das in Worte fassen? Also wie gesagt, es ist 2018 gewesen. Ich habe x-mal wahrscheinlich die Geschichte gelesen und das Wort nie gefunden. Oder nie drüber geguckt. Jesus steht auf, er empfängt seinen ersten Zeugen, seinen ersten Märtyrer im Stehen. Das ist eine für mich unbegreifliche, nicht zu verstehende Ehrbezeichnung. Könnt mal drüber nachdenken, ob er das bei uns auch macht, wenn wir kommen. Ihn sehen, wie er ist, wir warten darauf. Das ist dann mal auch passend nach Himmelfahrt und Pfingsten ein hoffnungsvoller und frohmachender Blick in die Zukunft, die wir haben. Trotz allem Elend, in dem wir jetzt so drinstecken, auch wenn die aktuelle Weltsituation uns das Gegenteil sagt. Haben wir jetzt die letzte Woche genügend abbekommen, oder? Was bleibt für heute? Der Glaube. Wir sehen ihn ja noch nicht, aber das Erleben der Gegenwart dieses aufgefahrenen Herrn ist möglich und auch notwendig. Es ist auch notwendig. Noch zwei Bibelverse zum Schluss. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, aber mal sehen wird. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Amen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich bete. Eigentlich ist diese Zusage fast nicht zu begreifen, dass du uns diese Möglichkeit gibst, dich in deiner Herrlichkeit so zu sehen, wie du bist, und dass du uns es schenkst, bei dir ganz nahe zu sein und dir ähnlich zu sein, weil du das geplant und auch dir das vorgenommen hast, Herr Jesus, und auch alles dafür getan hast, dass es so kommen wird. Und ich wünsche mir auch nichts Sehnlicheres, dass es einmal so sein wird, und ich weiß nicht, wie ich meine Freude dafür ausdrücken kann, auch wenn sie heute hier auf dieser Welt immer noch ziemlich getrübt ist. Danke, dass wir auf deine Zusage hoffen dürfen und dass wir uns unheimlich darüber freuen dürfen, dich einmal zu sehen. Amen.